von 1999 bis heute hat sich die Geldmenge im Euroraum ungefähr vervierfacht. Das ist Inflation durch Kreditvergabe, vornehmlich an den Staat. Und Gold ist in dem Zeitraum um den Faktor 12 im Preis gestiegen. Also 91% Kaufkraftminderung durch die mengenmäßige Ausweitung des Euro bzw. der Geldmenge des Euro. Es mag Leute geben, Menschen geben, die die Präferenz haben, dass sie diesen Vollkasko-Wohlfahrtsstaat haben wollen, wie er heute ist. Ich persönlich nicht. Und wir haben in Deutschland ohnehin nur 15 Millionen Menschen, die den Laden am Laufen halten, die Nettosteuern bezahlen. Diejenigen, die empfangen, die bleiben, die haben es sich ja gemütlich gemacht. Ja, aber die Produktivkräfte verlassen das Land. Ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland muss heute 10-mal so lange für eine Unze Gold arbeiten, als das 1970 der Fall war. Mit dem Ersten Weltkrieg wurde die Golddeckung abgeschafft, weil man natürlich den Krieg nicht hätte finanzieren können in einem goldgedeckten Umfeld. Weil man musste ja 30% Gold haben, dann hat man 100% Geldmenge. Ja, wenn man eben diesen Krieg führt, der ist extrem teuer, der hätte man wahrscheinlich wenige Wochen nur finanzieren können. Das heißt, das, was wir uns da in letzter Konsequenz vor Augen halten müssen, ist die Tatsache, dass dieses Fiat-Geld, wo Geld keine Rolle spielt, wo Geld aus dem Nichts geschöpft werden kann, dass es ein Kriegsgeld ist. Dass man mit Geldflutung keinen Wohlstand schaffen kann, das ist klar. Wohlstand schafft man nur, wenn mehr Güter, Waren und Dienstleistungen da sind, damit die Menschen satt werden. Mit Geld kriegt man das nicht hin, da wird man nicht satt. Die gefährlichste Religion ist eben die Staatsgläubigkeit.
Herzlich willkommen zu einem neuen großen Interview bei Auf 1. Ich spreche heute mit Benjamin Mudlack, dem Autor, der jetzt ein epochales Werk geschrieben hat zum Geldsystem als Herrschaftsinstrument. Herzlich willkommen, Herr Mudlack, im Auf 1 Studio.
Danke für die Einladung und für die Blumen im Vorfeld schon.
Sie haben in Ihrem Buch, ich habe schon von einem epochalen Werk gesprochen, es ist tatsächlich ein Wälzer geworden, das Sie jetzt hier auf den Markt gebracht haben. Sie stellen Anregungen über ein Geldsystem, über Geld an sich zur Diskussion und Sie beginnen, Sie haben vorneweg einige Zitate gestellt, unter anderem von Roland Bader, dem Volkswirt und Publizisten. Das größte Unglück in der Menschheitsgeschichte, das Staatsmonopol für das Geldangebot. Alle anderen Desaster sind Folgen davon. Können Sie das vielleicht eingangs ausführen, komprimiert zusammenfassen, was Sie damit meinen, wenn Sie das Zitat für so wichtig empfinden, dass Sie es vorne wegstellen?
Also generell sind Monopole ein großes Problem in Bezug auf den Preis und die Qualität des jeweiligen Gutes. Und Zwangsmonopole, die halt auch unter Zwang wird immer unter Gewalt, Androhung und Gewaltanwendung durchgesetzt, das ist erstmal per se sehr, sehr unmenschlich. Zudem muss man sagen, dass der Wettbewerb an sich ein Entmachtungsinstrument ist. Das sagte der Rechtsgelehrte Franz Böhm immer so schön. Das hat auch der Roland Bader sehr, sehr oft zitiert. Und andersrum können wir natürlich sagen, alles, was nicht dem Wettbewerb und einer konkurrenzwirtschaftlichen Ordnung ausgesetzt wird, das ist vermachtet. Das ist ein Herrschaftsinstrument. Und das ist beim Geld so. Und über das Geld wird natürlich alles gesteuert. Sie wissen das, dass die Staatsquote seit der Abkehr von der Golddeckung exorbitant nach oben bewegt hat. Mhm. 1914, 1910 hatte das Deutsche Reich ungefähr 15% Staatsanteil an der Wirtschaftsleistung. Heute sind wir bei weit über 50%. Mhm. Und das kann man natürlich nicht alles nur mit Steuern bezahlen, sondern auch mit neuen Krediten, mit Geldverschlechterungen, indem der Staat mehr ausgibt, als er einnimmt, nimmt er Kredite. Und wenn er Kredite aufnimmt, dann bläht er die Geldmenge auf. Und wenn die Geldmenge aufgebläht ist, inflationiert wird, dann kommt es zu Kaufkraftminderungseffekten. Das heißt, das Geld ist dann weniger wert im Tausch gegen andere Güter. Um es an Zahlen festzumachen direkt, von 1999 bis heute hat sich die Geldmenge im Euroraum ungefähr vervierfacht. Mhm. Das ist Inflation durch Kreditvergabe, vornehmlich an den Staat. Und Gold ist in dem Zeitraum um den Faktor 12 im Preis gestiegen. Mhm. Also 91% Kaufkraftminderung durch die mengenmäßige Ausweitung des Euro bzw. der Geldmenge des Euro. Also das sind Zahlen, das muss man sich mal, es ist irre.
Da will ich dann durchaus noch einhaken auf diese von Ihnen hier genannten Zahlen. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, um das tatsächlich nicht aus der Wirtschaftsfachposition heraus zu analysieren, sondern für die Zuschauer so einfach wie möglich herunterzubrechen. Was meinen Sie noch einmal konkret damit, dass Geld ein Herrschaftsinstrument ist und dass der Markt sozusagen Herrschaft zerschlägt oder Monopole zerschlägt? Wie meinen Sie, dass Geld ein Herrschaftsinstrument ist und warum ist das zwangsläufig schlecht?
weil die Menschen nicht die Wahl haben unter verschiedenen Geldangeboten. Also per se, man könnte sagen, man könnte Gold verwenden, man könnte Silber verwenden, man kann Bitcoin verwenden. Aber all diese Geldkandidaten, Alternativgeldkandidaten sind mit Steuern überzogen. Mhm. Ja, 19% Umsatzsteuer bezogen auf Silber in Deutschland. Mhm. Spekulationssteuer, wenn man unterhalb eines Jahres liquidiert. Ja, und wenn wir tauschen als Kaufmann und kaufen, tauschen in Bitcoin, der Bitcoin-Preis steigt, ich verkaufe dann wieder, habe ich die Spekulationssteuer.
Ja. Da müssen Sie auf den Gewinn, auf die Spanne Steuern bezahlen.
Genau, genau.
Das müssen wir bei Geld nicht tun.
Bei Geld müssen wir es nicht tun. Wir haben ein gesetzliches Zahlungsmittel und das ist per se auch das Problem, dass eben gewisse Produkte, die zwangsmonopolistischer Natur sind, das ist nicht nur beim Geld so, das ist auch bei der Bildung so, die zwangsmonopolisiert ist, das ist bei der Staatsdienstleistung so, auch da haben wir keinen Wettbewerb. Ich möchte also sagen, dass wir in den wichtigsten Märkten der Menschheit keinerlei Wettbewerb haben und dass diese verschiedenen vermachteten Bereiche auch miteinander Doppelpass spielen, um es mal so ein bisschen in Fußballersprache auszudrücken. Das heißt, das Bildungssystem spart natürlich geldtheoretische Aspekte, ökonomische Aspekte aus, dass die Menschen im Dunkeln gelassen werden, dass man also gar nicht erklärt, woher kommt denn Geld eigentlich, wie ist es eigentlich entstanden? Und eigentlich entstanden ist es im Marktprozess, dass die Menschen durch die Spezialisierung erkannt haben, wir brauchen irgendein Gut zum Tauschen. Und da haben sich dann eben immer Gold und Silber herausgebildet. Und irgendwann wurde es eben dann für den Staat, der hat es dann erkannt, ja, ich muss es vermachten, beziehungsweise so habe ich den Zugriff und kann alles steuern, kann die Menschen natürlich auch bewirtschaften darüber, indem ich die Geldmenge verschlechtere und durch Kreditvergabe die Geldmenge verschlechtere.
Sie sagen, in den entscheidenden Bereichen gibt es keinen Wettbewerb heute bei der Auswahl des Geldsystems, bei der Bildung. Aber bleiben wir beim Geldsystem. Jetzt sind vermutlich alle Menschen, die heute diese Sendung zusehen, ja gar nicht gewöhnt, dass es einen Wettbewerb geben könnte beim Geld, weil es ja immer ein Staatsmonopol auf Geld gegeben hat, solange wir denken können, solange wir sind. Und dass die Wirtschaft jetzt so schlecht oder so rasant nach unten geht, dass die Inflation so ansteigt, dass die Menschen sich immer weniger leisten können und der Staat sich immer mehr verschuldet. Das war ja vor 20, 30, 50 Jahren überhaupt nicht so. Im Gegenteil, man hatte ja einen Wirtschaftsboom in den 50er, 60er Jahren. Das war aber dasselbe Geldsystem, oder?
Ja, natürlich. Also die D-Mark wurde natürlich von der Deutschen Bundesbank deutlich besser gemanagt als der Euro jetzt. Der Euro ist also in Gänze zu einer Weichwährung verkommen. Das Grunddefizit, dass es ein Staatsmonopol war, war auch schon vorhanden. Mhm. Aber aus meiner Sicht ist auch in diesem Umstand, dass es zu Zeiten der Bonner Republik, wie man so schön sagt, also bis 1990 und danach zu Zeiten der Bundesbank halbwegs vernünftig funktioniert hat, das schafft auch ein Vertrauen und eine gewisse Erfolgshybris, der die Menschen auferlegen sind, dass sie das nicht hinterfragen. Mhm. Und wenn jemand kommt und sagt, wir brauchen Wettbewerb überall, ja, also wir haben das bei Schuhen haben wir es so. Die Präferenzen sind unterschiedlich. Hier in den Bergen geht man gerne mal mit Wanderschuhen durch die Gegend, an der Nordsee in Deutschland eher mit Gummistiefeln. Wenn jetzt jemand daherkäme und würde sagen, ihr tragt jetzt nur noch Gummistiefel, dann würde es ja an den Präferenzen der Menschen vorbeigehen. Beim Geld ist es vollkommen klar. Es kommt vom Staat. Der Staat muss es kontrollieren. Das kann man ja nicht dem Privaten übergeben. So wäre dann das Argument. Und das ist eben Teil des Weltbildes der Menschen, Teil der Glaubenssätze, Teil der Lebensrealität. Und wenn dann jemand kommt und das so attackiert, wie ich das tue, dann macht das den Menschen auch erstmal Angst. Das heißt, man erntet mitunter auch emotionale Reaktionen und sagt, das kann ja nicht sein, dass es Private machen und so weiter. Das ist ja fürchterlich. Aber aus meiner Sicht glauben sie eben, dass staatliche Entscheider oder die Zentralbanken, dass die das gut managen würden. Ja, wenn sie aber nicht angetrieben werden durch einen Wettbewerb. Wettbewerb diszipliniert ja. Wenn Sie jetzt alleine mit Ihrem Sender auf der Welt wären, hätten Sie keinen Konkurrenzdruck. Das heißt, Sie könnten auch in der Qualität nachlassen, im Preis sowieso. Mhm. Und beim Geld ist es eben auch so. Wenn kein Druck da ist, dann wird das Geld immer weiter verschlechtert. Dann hat man ja auch keine Beispiele, wohin man gehen könnte. Beispiel DDR und Bundesrepublik Deutschland. Die Menschen sind dahin gegangen, wo freiheitlich-marktwirtschaftliche Strukturen herrschten. Und auch ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, die sind ja auch ein Sender des Mittelstandes. Mhm. Dieses Geldunwesen ist, das inflationäre Geldunwesen ist mittelstandsfeindlich. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass diese inflationäre Ausweitung der Geldmenge immer zu steigenden Preisen führen muss. Das heißt, sie haben permanent auf der Einkaufsseite, auf der Lieferantenseite und auch bei ihren eigenen Kunden sind sie permanent in Preisverhandlungen letztlich. Und das nächste Problem ist, daran ist auch die Planwirtschaft, das kollektivistische Gemeinwesen gescheitert. 1919 hat Mises, Ludwig von Mises, der große Denker der österreichischen Schule, das bereits in der Theorie bewiesen, dass die Geldrechnung wichtig ist, damit eine Wirtschaft überhaupt funktionieren kann. Mhm. Und dass an der Undurchführbarkeit der Geldrechnung, am Kalkulationsproblem die Planwirtschaft scheitern muss. Und genau da stehen wir heute aufgrund der Geldplanwirtschaft. Und jetzt komme ich zurück zum Mittelstand. Der Mittelstand hat eben das große Problem, dass er im Gegensatz zu den Konzernen über keine Preisdurchsetzungsmacht verfügt. Das bedeutet, auf der einen Seite hat er die steigenden Preise, teilweise von Konzernen, wo er nicht mal verhandeln kann, wo er einfach eine Rechnung bekommt und dann ist der höhere Preis da. Und auf der anderen Seite hat er aber den Druck, dass er im Wettbewerb steht und die höhere Preise nicht durchsetzen kann auf Dauer. Das bedeutet, er bekommt auf Sicht einen Margenschwund. Mhm. Deswegen ist dieses Geldsystem mittelstandsfeindlich. Der nächste Punkt ist, ich habe ein Beispiel im Kopf, ohne einen Namen zu nennen. Ende der 80er gab es ein Unternehmen, das hatte ungefähr eine Eigenkapitalquote von 10%. Das heißt, 90% waren fremdfinanziert durch Banken. Mhm. Danach, nach Ende der 80er, Anfang der 90er, ist das Zinsniveau immer weiter herabgesenkt worden, zentralplanerisch durch die Geldverwaltungsbehörden, also durch die EZB namentlich. Mhm. Wären die Zinsen in eine andere Richtung gelaufen oder hätten sie sich am Markt gebildet, dann hätte dieses Unternehmen irgendwann Probleme bekommen, weil es eben unter diesen 90% Fremdkapital aufgrund des Kapitaldienstes irgendwann kollabiert wäre.
Weil die Zinsen zu hoch gewesen wären, weil er zu viel zurückzahlen hätte müssen.
Genau. Und wenn jetzt der Zins unter einem Niveau gehalten wird, an dem er wäre, wenn er sich am Markt bilden würde, durch Geldangebot und Geldnachfrage, wenn man den künstlich herabsenkt, dann ist es für die Konzerne ein leichtes, selbst defizitäre Unternehmen aufzukaufen oder nur niedrig rentierliche Unternehmen aufzukaufen. Also wenn Sie mein Lieblingsbeispiel ist immer diese besagten 5%. 5%, dann ist das die Hürde. Das darüber rechnet sich, das darunter nicht. Ja, also wenn wir den Zins absenken auf 3%, dann ist es den Konzernen viel, viel leichter, den Mittelstand aufzukaufen. Ja, und leider ist genau das passiert, dass eben der Zins zu günstig ist, zu niedrig ist und deswegen kommt es dazu, dass die Konzerne darin alimentiert werden und dass eben sie in der Lage sind, den Mittelstand aufzukaufen. Darüber hinaus kommt es dazu, wenn der Zins niedriger ist, als er eigentlich wäre, wenn er sich am Markt bilden würde, leidet die gesamtvolkswirtschaftliche Produktivität. Das heißt, der Wohlstand schwindet dann auch, weil eben die Latte nicht mehr bei 5% liegt, sondern bei 3% und niedriger. Also die Ressourcen, die da sind, die fließen in Verwendungen, die niedrig rentierlich sind. Und das führt natürlich dazu, dass der Wohlstand schwindet.
Jetzt will ich nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, gut, gehen wir nochmal dorthin, wo Sie sagen, es muss einen Wettbewerb geben. Und wenn wir an Wettbewerb denken, gerade in den letzten beiden Jahrzehnten, dann denken wir natürlich sehr stark auch an Großkonzerne, die sich unter dem Deckmantel des Wettbewerbs Monopole geschaffen haben. Wenn wir zu einem Beispiel gehen, das vielleicht auch für die Zuschauer einfacher und verständlicher ist, im Bildungsbereich, dann habe ich sozusagen die Möglichkeit, entweder ein Erich Honecker gibt die Bildung vor, weil er glaubt, er und sein Stab weiß ganz genau, was die Menschen wissen und lernen sollen und dann wird die Bildung so vorgegeben, frontal von der Staatsspitze. Oder im anderen Extrem, McDonald's stattet dann die Schulen aus und beschließt, weil es ja aufgrund des Wettbewerbs den Auftrag bekommen hat oder sich die Schule kaufen konnte, ist dann verantwortlich für das Bildungssystem unserer Kinder. Dann ist ja das eine Pest und Cholera, also man möchte weder, dass eine sozialistische Führung hier den Leuten sagt, was sie lernen sollen, noch dass ein Privatkonzern den Kindern schon die Gehirne wäscht.
Super Argument, bin ich sehr dankbar, dass Sie das bringen. Also natürlich wäre es nicht in meinem Sinne, wenn McDonald's das anbietet und das wäre gezwungenermaßen. Also wenn es freiwillig ist, ist das alles kein Problem. Und aus meiner Sicht, mein Vorschlag wäre halt, dass man sich an den Bedürfnissen der Kinder, also vor allem der Kinder und der Eltern eben ausrichtet. Und dass das vielleicht auch in manchen Regionen anders sein kann, natürlich. Und dass auch da vielleicht dann auch die Leute vom Besten lernen können. Sie schauen, was funktioniert denn in der Region gut, in Deutschland, in Sachsen beispielsweise, oder was funktioniert in Bayern gut, was machen die Norddeutschen richtig, dass man sich mit dem Besten immer vergleicht und sich da die Dinge abschaut und inspiriert. Natürlich ist es klar, dass die Konzerne zum Teil gerade in der universitären Lehre auch den Weg gehen und eigene Universitäten ins Leben rufen. Und da gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Es ist ja nicht nur rein ein Geldbuch, sondern im Grunde ein Buch über die Ökonomie. Und die Ökonomie ist die Lehre des menschlichen Handelns. Und Mir hat man bis 2007, 2008, als ich studiert habe, Bankausbildung, hat man von der österreichischen Schule nicht großartig was erzählt. Mhm. Und warum? Weil die österreichische Schule eine staatskritische Lehre ist, eine interventionsverneinende Lehre. Sie steht also Interventionen kritisch gegenüber, sondern möchte, dass die Menschen freiwillig agieren, dass die Wirtschaft sich so organisiert, wie es den Menschen dient und dass die Leute frei sind in ihrem Tun und Handeln. Und in einem staatlichen Bildungswesen hat natürlich eine staatskritische Lehre keinerlei Existenzgrundlage. Und das ist der Punkt, den ich jetzt heute sehe, warum man mir das außen vor gelassen hat und warum aus meiner Sicht der Bedarf so groß ist, dass man österreichische Schule beispielsweise irgendwann mal wieder auf deutschsprachigem Gebiet studieren kann. Mhm. In Madrid bei Jesus Huerta de Soto und dem Philipp Bargus, unserem geschätzten Kollegen, kann man das ja mittlerweile studieren. Da kann man also einen Master machen, aber auf deutschem Sprachgebiet, wo es ja eigentlich herkommt, aus Wien, ja, Karl Menger, Ludwig von Mises, Eugen Böhm von Barwek, der war sogar Finanzminister in Österreich. Mhm. Was waren seine beiden Handlungsschemata? Zum einen ausgeglichener Staatshaushalt und Golddeckung. Da hat kein heutiger Politiker ein Interesse daran, weil sie eben Geld drucken wollen, weil sie darüber dann in der Lage sind, Wählerstimmen zu kaufen und so weiter. Also auch da an den Bedürfnissen der Menschen ausrichten, Bildungsvielfalt statt Einfalt. Es ist auch gefährlich, wenn eine bestimmte Spitze das vorgibt. Siehe die Zeit nach 33 oder ja, heutzutage geht es ja auch in die falsche Richtung, was da teilweise in den Schulen kommt. Ja, ich habe dann auch jetzt nicht so nah am Puls, aber dieser Wokismus und verschiedene andere Themen, dass die Temperaturveränderung auf ein einziges Element reduziert werden, damit habe ich schon meine Probleme.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Also ich denke, dass die Schulen heutzutage, das gesamte Bildungswesen, wir haben das in vielen Sendungen ja auch schon mit unterschiedlichsten Ansätzen thematisiert, absolut im Argen liegt und das natürlich hier jetzt schon vorbereitet wird aktuell, dass man hier die neuen Konsumenten nicht Bürger heranzüchtet, sondern Sklaven für die Zukunft. Das ist natürlich das, was aktuell abläuft. Aber gehen wir nochmal zurück
ein zu Punkt diesen... Noch. Also Entschuldigung, dass ich Ihnen ins Wort fallen muss, aber der nächste Punkt ist ja, dass wir in diesem Bildungssystem, im Grunde in Deutschland ist es ja nach wie vor das preußische Bildungssystem. Das bedeutet, das war eher darauf ausgerichtet, Arbeiter zu generieren, auszubilden oder Beamten oder Soldaten. So, das heißt, im Grunde ist es bis heute so geblieben und Unternehmer werden nicht ausgebildet. Mhm. Aber Unternehmer sind diejenigen, die zukünftigen Bedürfnisse der Menschen abschätzen. Und die Probleme, also Probleme sind Bedürfnisse der Menschen mit Lösungen, mit unternehmerischen Angeboten, die ablehnbar sind, also Waren, Güter, Dienstleistungen, damit die Menschen zufriedenstellen. Und deswegen bräuchten wir eigentlich viel mehr unternehmerische Ausbildung, auch in der Schule. Aber das ist genau aus den Gründen, und da komme ich jetzt wieder zu Ihrem Punkt, das dient natürlich nicht dem, was da stattfinden soll, weil die Menschen bewirtschaftet werden. Politik ist die Bewirtschaftung des Menschen mit den politischen Mitteln des Zwangs und der Kontrolle. Das sagte der Doktorvater von Ludwig Erhard, von dem ersten Wirtschaftsminister der Bundesrepublik Deutschland, Franz Oppenheimer, so nannte der Mann sich. Und der hat das gesagt und auf den Punkt gebracht. Und genauso ist es leider.
Jetzt gehen wir aber dann nochmal zu dem Bildungswesen aus dieser Fiktion oder aus dieser Vision oder aus dieser Utopie nochmal dorthin, dass wir sagen, die Möglichkeit bestünde, dass wenn der Staat sich komplett zurücknimmt, sozusagen McDonald's das Bildungswesen kaufen könnte. Jetzt gehe ich mal noch einen Schritt weiter und sage, McDonald's hat ja das Kapital oder nehmen Sie Amazon oder Apple oder einen großen Konzern, der könnte dann ja sagen, ich kaufe alle Schulen auf, ich investiere dort, denn dort bilde ich mir die jungen Menschen so aus, dass ich sie für Lebzeiten dann für meine Produkte oder für meine Konzerne, man kann noch übergeordnet vielleicht BlackRock hier nehmen als Investor, der hat ja dann verschiedene Möglichkeiten, wo die Leute wieder reinvestieren oder das Geld zurückgeben. ich kaufe mir dieses Bildungssystem und stelle das den Leuten kostenlos zur Verfügung. Und dann kann ja der Herr Mudlak mit seinen Idealisten eine österreichische Schule machen und der Herr Magnet kann eine alternative Medienschule machen, aber das sind immer Privatschulen, wo man natürlich sehr viel Geld bezahlen muss. Und wir wissen dann, die Masse muss dann auf das kostengünstige oder das Gratis-Schulangebot von McDonald's zurückkommen. Das kann doch nicht das Idealbild sein, dass man den Konzernen hier noch mehr Tür und Tor öffnet, damit sie sich alles krallen und dann quasi ganz offen in die Konzerndiktatur übergehen. Das ist nur eine kritische Nachfrage, weil ich es verstehen möchte.
Ja, das Argument ist ja auch vollkommen richtig. Und natürlich kann das gewisse Probleme verursachen, indem halt dann Anreize gesetzt werden, weil es kostenfrei ist. Aber wenn die Menschen eben in der Lage sind, aus einer Vielzahl von Angeboten zu wählen und sie sind auch in der Lage, dass sie zum Beispiel nicht mehr so steuerlich oder auch durch Geldverschlechterung zu Ader gelassen werden, dass sie in der Lage sind, auch in die Bildung ihrer Kinder zu investieren. Und wir müssen auch mal davon wegkommen, aus meiner Sicht, oder sollten davon wegkommen, dass wir meinen, diese Dinge wären gratis. Sie sind auch heute teuer, sie sind völlig überteuert, weil sie eben keinem Marktprozess ausgesetzt werden. Mhm. Ja, der Staat verursacht Kosten, aber er hat keine Preise. Warum nicht? Weil er eben sich keinem konkurrenzwirtschaftlichen Ordnungsverhältnis aussetzt. Das heißt, die subjektiven Werturteile der Menschen fließen da gar nicht ein. Man produziert irgendwelche Kosten, aber völlig vorbei an den Menschen. Und das ist der eigentliche Punkt. Und deswegen auch da, der Wettbewerb ist das Entmachtungsinstrument. Natürlich werden wir immer Gefahr laufen, dass Einzelne irgendwelche Dinge für sich versuchen zu missbrauchen. So ist der Mensch halt. Mhm. Ja, aber das kann man natürlich entschlüsseln und entdröseln, wenn man den Menschen wieder mehr finanziellen Spielraum gibt, indem man sie nicht mehr über Steuern und Abgaben so zu Ader lässt, dass sie sich selbst um die Bildung kümmern.
Jetzt habe ich dann den Einwand, weil ich etwas pessimistischer bin, was die Menschen betrifft. Die Menschen haben heute oder sie geben prozentuell viel weniger Geld für Lebensmittel aus heutzutage wie noch vor 50 Jahren. Der Anteil für Lebensmittel war damals viel höher. Heute sind es Urlaube, Luxusgüter, Handy, Fernseher und viel weniger für Lebensmittel. Die Leute hätten also heute meines Erachtens das Geld, wenn man die Wertigkeit von früher hernehmen würde, sich heute biologische Produkte zu kaufen, beim Landwirt, beim Bauern vor Ort zu kaufen, anstatt die Billigprodukte aus dem Supermarkt. Und trotzdem greifen sie zu den Billigprodukten. Und ich befürchte, dass es auch beim Bildungswesen so wäre oder auch vielleicht bei einem Geldsystem, wenn große Verlockungen hier sind, große Versprechungen hier sind seitens der Konzerne, die ja die Kapitalmöglichkeiten haben, hier wirklich brutal in Vorleistung zu gehen. Zu sagen, ich kaufe mir jetzt mal alle Schulen und mache das Angebot für 5 Jahre kostenlos und wir wissen es, dann ziehen sie die Preise an, dann kommen irgendwelche Gegenleistungen, die Leute sind gekauft. Gibt es da in Ihrer Idealvorstellung gar keine Schutzmechanismen, um Konzernen diese Monopolstellungen irgendwie streitig zu machen? Ich hatte das Thema vor einem Jahr mit Markus Krall auch einmal diskutiert, sehr angeregt. Oder sagen Sie, nein, der Wettbewerb muss das regeln und er wird es letzten Endes regeln. Das beinhaltet ja natürlich eine große Gefahr, dass die Leute dann an diese Konzerne völlig ausgeliefert sind.
Also ich glaube, dass die Situation heute viel, viel schlechter ist, weil wir eben sehen, es wird immer teurer, das, was in die Bildung fließt in Deutschland. Aber PISA und Co., man kann darüber streiten, ob das ein passendes Verfahren ist, um das aufzunehmen. Aber wir sehen, dass 12% der Menschen Defizite haben, was Lesen und Schreiben angeht. Ja. Vor etwas über 100 Jahren war es 1%. Also da haben wir uns echt verschlechtert. Aber wir machen uns das nicht bewusst. Und die großen Konzerne klein zu halten, würde in einem nicht regulierten Umfeld oder in einer freieren Marktwirtschaft, da bekämen die Konzerne derartig viel Druck von kleinen, mittelständischen und ganz jungen Unternehmen, dass die sich automatisch entweder würden sie zusammenfallen in sich unter ihrem eigenen Gewicht und dieser Unmanövrierfähigkeit, oder sie würden eben so viel Druck bekommen, positiven Druck, dass sie sich anpassen müssen. Mhm. Auswüchse und negative Dinge werden wir immer haben. Aber wenn wir einen Staat haben, der eine Staatsquote hat von weit über 50%, dann ist das deutlich schlimmer, und der ist natürlich gekapert von milliardärsplanwirtschaftlichen Strukturen, dass das deutlich schlimmer ist als das, was da dann käme. Auswüchse wird es immer geben. Und natürlich richten sich die Menschen aus, wie die Anreize gerade sind. Aber dieser Anreiz eines Staates, der über 50% der Wirtschaftsleistung beansprucht, der ist so immens groß, dass es eigentlich nur besser werden kann, wenn man das wieder zurückfährt und da den Staat radikal zurückbaut.
Das würde bedeuten, den Staat radikal zurückbauen. Welche Aufgaben würden dann Ihrer Meinung nach noch für den Staat übrig bleiben? Was sollte er tun? Wo soll es noch einen Staat geben? Sie wollen ja keine Anarchie. Gewisse Leute schlagen ja auch das vor und sagen, ja, ohne Staat ist man sicherer. Aber Sie sagen, es soll einen Staat geben, aber er soll sich auf gewisse Kernaufgaben zurückziehen. Was sind die?
Der Punkt ist, dass ich keine allgemeingültige Antwort geben kann. Mhm. Weil es mag Leute geben, Menschen geben, die die Präferenz haben, dass sie diesen Vollkasko-Wohlfahrtsstaat haben wollen, wie er heute ist. Mhm. Ich persönlich nicht. Möchte das nicht. Ja, also das, was da aktuell ist, dieser Staat, der da ist, der ist mir zu teuer, zu groß, zu fett und in der Qualität der Leistung.
Er wird auch zusammenbrechen. Also es wird nicht finanzierbar sein irgendwann mal. Also gehen wir davon aus, es geht finanziell
das
nicht mehr.
Das wird problematisch, ja.
Es gibt die Wahlfreiheit nicht mehr. Will ich den absoluten Vollkasko-Staat oder will ich einen kleineren Staat, wenn wir wirtschaftlich gezwungen sein sollten in der kommenden Krise und es gibt Überlegungen, wohin muss man gehen, was würden Sie da präferieren? Was sollte der Staat noch tun?
Also ein Punkt, den ich natürlich auch ins Feld führen möchte, ist die Tatsache, dass ich Herrschaft von Menschen über Menschen kritisch sehe, dass ich der Auffassung bin, dass Recht gefunden wird, indem Menschen sich vertragen, vereinbaren und das eben, wie das heute ist, auf den Kopf gestellt ist, weil das Recht geschaffen wird, es wird einfach in die Welt gesetzt, die EU setzt es in die Welt, das EU-Recht bricht das Länderrecht in Deutschland oder Österreich, das wiederum bricht das Bundesrecht beziehungsweise Bundesländer in Deutschland, dann sind darunter die Kommunen und derjenige, der gar nichts mehr zu sagen hat, sind wir dann. Ja, das ist also ein Riesenproblem. Grundsätzlich ist die Minimalstaatsposition wäre innere, äußere Sicherheit. Das ist ein Punkt, nach dem die Menschen Nachfrage haben. Sie wollen sicher sein, sie wollen ihre Eigentum geschützt wissen. Mhm. Ja. Aber wie ist das denn heute, wenn jemand bei Ihnen einsteigt? Können Sie jemanden dafür haftbar machen? Mhm. Nein. Wie wäre das bei einem privaten Dienstleister, zum Beispiel bei Titus Gebel, der diese freien Privatstädte lanciert? Der hat ganz klar in seinem Vertrag, das kostet pro Jahr eine Unze Gold ungefähr, innere, äußere Sicherheit. Wenn bei dir eingestiegen wird, bin ich vertragsbrüchig als Staatsdienstleister und er muss den Schaden ersetzen. Mhm. Das versucht man bei so einem Staat heute durchzusetzen. Das ist nicht möglich. Mhm. Und aus meiner Sicht sollten wir auch da aus der Vielfalt das passende, für jeden Menschen passende Angebot entwickeln. Und nicht in der heutigen Zeit, wo die Staaten alle ungefähr ähnlich sind und wo sie leider in ihren verschiedenen Leistungen komplett versagen. Innere, äußere Sicherheit, Zustand der Bundeswehr, innere Sicherheit, braucht man nur durch die Städte gehen, was da so los ist. Das möchte ich gar nicht vertiefen. Und andere Bereiche, die ja sich an den die der Staat sich unter den Nagel gerissen hat, Bildung etc., da versagt er natürlich auch und bei den Infrastrukturprojekten etc. Die Deutsche Bahn, das wird ja auch gesagt, das wäre privatisiert worden. Man hat daraus eine AG gemacht, aber wer hält denn die Anteile? 100%. Der deutsche Staat. Es ist also nach wie vor ein Staatskonzern mit allen Nachteilen.
Sie haben jetzt kritisiert, dass der Staat nicht mehr leistet, was er verspricht. Das ist ja auch das Argument, der Vorwand, warum noch Steuern kassiert werden, warum die Abgaben immer noch mehr erhöht werden, warum man noch mehr Beamte benötigt. Aber es funktioniert ja nichts mehr. Vom Rentensystem ganz zu schweigen, das ja schon offen diskutiert wird, dass die Rentner länger arbeiten müssen, jetzt nochmal länger, dass man beim Arzt endlos warten muss, wenn man denn überhaupt noch einen bekommt, dass die Wege zu den Krankenhäusern länger werden, dass die Straßen kaputt und marode sind und so weiter und so fort.
Schlange stehen, an was erinnert uns das? Also das sind planwirtschaftliche Auswüchse.
Das stimmt, ja.
Schlange stehen ist irgendwann der Allokationsmechanismus, wenn Knappheit herrscht.
Und dann sagt der Staat, aber wir brauchen immer mehr und mehr und mehr, mehr Beamte, mehr Steuern. Wir sind ja mittlerweile in einer Situation angekommen, dass die Belastung für den arbeitenden Menschen in einer schwindelerregenden Höhe angekommen ist, wie es eigentlich noch nie in der Nachkriegsgeschichte oder vielleicht überhaupt noch nie in der Geschichte der Menschheit war.
Genau, ich hatte es schon eingangs gesagt, dass der Kaiser ungefähr mit 10-15% Staatsquote auskam. Mhm. Das bedeutet, also diese 15% ist der Anteil des Staates an der Wirtschaftsleistung, um das nochmal deutlich zu machen. Heute sind wir bei über 50%. Mhm. Ja, und diese Staaten werden nicht klein gehalten, weil sie von außen keinen Druck bekommen. Mhm. Oder nehmen wir mal die Corona-Zeit. Meinen Sie, als es diesen Wettbewerb DDR, Ost-West gab, meinen Sie, da hätte die Bundesrepublik Deutschland die Menschen einsperren können? Dann hätte die DDR-Führung sagen können, guck mal, die mit ihrem tollen freien Westen, die sperren ihre Leute ein. Mhm. Also der Wettbewerb ist immer der Punkt, der diszipliniert und der die Staaten klein hält. Mhm. Und der auch dazu anregt, dass man überhaupt weiß, ja, ist es überhaupt das wert, was wir an Kosten produzieren, weil das ist ja auch wiederum Unternehmertum. Ja, wir haben gewisse Kosten, die haben hier gewisse Kosten, die sie haben, um hier diese Dienstleistung zu erbringen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben sie dann Erlöse und Einnahmen. So, und wenn das nicht passt, dann wird es problematisch. Und beim Staat haben sie diesen Anreiz gar nicht, vernünftig zu haushalten. Und deswegen ufert es ja aus. Weil sie haben von außen nicht diejenigen, die bereit sind und gefragt werden, freiwillig dafür zu zahlen oder nicht. Es werden einfach Kosten verursacht, die ins Uferlose gehen. Mhm. Und selbstverständlich in bestimmten Bereichen, sei es bei der Umlagefinanzierung, da funktioniert es ja deshalb nicht, weil nicht mehr genug Menschen nachkommen, die einzahlen, die produktiv tätig sind und die diese Schneeballsysteme. Also nur der Staat kann ja solche Dinge betreiben. Wenn wir uns verabreden würden und würden so ein Schneeballsystem lancieren, wo alte Einzahler von neuen finanziert werden, da hätten wir Probleme. Ja? Mhm. Der Staat darf solche Schneeballsysteme betreiben. Und die geraten natürlich dann an ihre problematische Hürde, wenn jetzt die Babyboomer, die sogenannten, der 64er-Jahrgang, ist in Deutschland der geburtenstärkste Jahrgang, wenn die jetzt in Rente gehen, bis 2035 sind das laut Statistischem Bundesamt um die 4 Millionen Menschen. Das wird problematisch. Mhm. Und wir haben in Deutschland ohnehin nur 15 Millionen Menschen, die den Laden am Laufen halten, die Nettosteuern bezahlen. Und auch da sehen wir wieder die Anreize, die politischen Anreize. Wir haben 59 Millionen Wähler, 15 Millionen Nettosteuerzahler. Das heißt, die Differenz sind Nettosteuerkonsumenten. Die kriegen vom Staat mehr, als sie einzahlen. Bedeutet, die Zahl der 15 Millionen, die 25%, die sind total unerheblich als Wählergruppe. Die 75% sind die entscheidenden. Das heißt, das führt dazu, dass Wahlgeschenke im Vorfeld, ob sie eingehalten werden oder nicht, das ist einmal dahingestellt. Aber im Vorfeld werden Wahlgeschenke gemacht, Wahlfangscheine nannte Roland Bader das. Wahlfangscheine werden ausgeworfen, damit die Leute gewählt werden, die Politiker. Und die 75% sind eben interessanter als die 25%. Und da führt es dazu, dass die 75%, die 25% dominieren und überbewirtschaften und außer Landes treiben.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Das bedeutet nochmal diese Zahl konkretisiert. Sie sagen 75% der Menschen oder 75% der Wähler in Deutschland. 75% der Wähler in Deutschland bekommen mehr vom Staat, wie sie einzahlen. Das sind viele darunter, die gar nichts einzahlen, weil sie arbeitslos sind oder arbeitsunfähig oder arbeitsscheu. Und dann gibt es oder aber auch vielleicht krank oder mehr Kindergeld in Summe beziehen, wie sie mit Sozialabgaben einzahlen. Und nur 25% geben mehr von ihren Steuerabgaben ab, als sie wieder durch Krankenstände, Kindergeldbezug, Sozialhilfeunterstützung, Wohnbeihilfe zurückbekommen. Also 25% erhalten 75% der Wähler. Ist diese Zahl so richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also 15 Millionen, das ist natürlich schwer zu ermitteln, weil das sehr diffus ist alles. Weil jeder bekommt irgendwie Kindergeld, vielleicht der ein oder andere. Dann gibt es Unternehmen, die von Subventionen leben, die auch in der Lage sind, so groß sind, dass sie über Brüssel die politischen Entscheider so beeinflussen, dass sie eben Subventionen bekommen. Und natürlich kommt es dann irgendwann dazu, dass es zu einem Ausbeutungswettbewerb verkommt. Und in letzter Konsequenz, die jungen Leute sagen dann, wir verlassen das Land. Die Produktivkräfte verlassen das Land in Scharen mittlerweile. Seit vielen Jahren, die Schweiz ist ein Empfängerland, wo viele hingehen. Dann gibt es Leute, die sind digitale Nomaden, die schwirren irgendwo auf der Welt rum. Und das ist eben der Fehlanreiz, der gesetzt wird, dass die Menschen dann das Land verlassen. Und natürlich, diejenigen, die empfangen, die bleiben, die haben es sich ja gemütlich gemacht. Ja, aber die Produktivkräfte verlassen das Land.
Und das werden ja auch immer mehr, weil viele Leute natürlich die Gesamtbelastung in der Bürokratie, bei den Steuern, Besteuerung auf Arbeit, das wird immer mehr. Und da sagen auch viele Leute, ja, ich arbeite das halbe Jahr für den Staat und gebe das alles ab oder noch mehr. Ja. Und dann am Ende sage ich, dann ist es eh letzten Endes schon egal, dann stehe ich auch nicht mehr auf in der Früh, dann lasse ich mich nicht mehr von einem Firmenchef, von einem Boss irgendwie anmotzen, sondern dann gehe ich in die Arbeitslose, verdiene mir vielleicht nebenbei noch was dazu und gehöre dann zu den 75%. Dieser Anteil wird ja tendenziell höher, oder ich eben verlasse das Land. Das wird sich aber irgendwann nicht mehr ausgehen, weil wenn aus den 25% mal 20% oder 15% geworden sind und die ja jetzt auch durch den ganzen Great Reset ausgesaugt werden, dann wird am Ende nichts übrig bleiben.
Das Land blutet aus und man hört es ja heute schon, dass Jagd gemacht wird auf die Leute, die irgendwas erben, ne? Dass man also die Erbschaftssteuern hochfahren möchte, die dann wiederum auch den Mittelstand betreffen, weil viele Vermögenswerte natürlich in den Unternehmen gespeichert sind. Das heißt, das wird zu einem Aderlass führen, das Land wird komplett ausbluten. Und wenn ich jetzt als junger Mensch hingehe und überlege, ich bin leistungswillig, ich bin gut ausgebildet, ich habe irgendwie in diesen MINT-Fächern, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft etc., Technologie, da habe ich besondere Fähigkeiten, dann gehe ich doch dahin, wo ich nicht so hoch besteuert werde. Das heißt, die Leute gucken ja generell, die gucken sich die Welt an im globalen Maßstab. Mhm. Und wenn man sich Deutschland ansieht, dann haben wir die Anreize so gesetzt, dass wir für Steuerkonsumenten extrem attraktiv sind. Mhm. Aber für Menschen, die was leisten wollen, sind wir komplett unattraktiv. Mhm. Und die was leisten wollen, die gehen dahin, wo sie besser behandelt werden. Die treiben wir außer Landes. Und wir saugen die an, die eher konsumieren wollen. Mhm. Und das ist auch, ich verurteile das gar nicht, weil es sind eigentlich nur die Anreize, die gesetzt werden. Wir Menschen sind Anreizwesen und wir folgen den systemischen Anreizen, die das System bietet. Und das ist leider so.
Jetzt wird dieser ganze Wahnsinn ja befördert oder überhaupt nur möglich gemacht, indem immer ständig neue Schulden gemacht werden. Es werden zwar natürlich die Steuern erhöht, es werden die Abgaben erhöht, es fällt ihnen ja jedes Jahr eine neue Steuer ein, es wird eine Rüstungsabgabe oder ähnliches auch auf uns zukommen. Aber letzten Endes ist das Schuldenmachen ja ein ganz elementarer Punkt, den Sie auch in Ihrem Buch kritisieren, dass einfach, früher hat man Geld drucken gesagt, die Notenpresse wird angeworfen, heute ist es ja nur mal ein Klick auf dem Computer und hier wird Buchgeld produziert. Ja. Das hat dazu geführt, dass so unglaublich viel Geld in die Märkte gepumpt wird, dass wo früher eine Summe, ich nenne es jetzt mal 1 Milliarde stand, stehen heute 3 Milliarden. Das bedeutet ja, dass dieses Geld, wenn es mehr zur Verfügung ist, auch weniger wert ist, wie wenn man auf ein Brot eine Marmelade drauf schmieren würde und dann gibt man bei der Marmelade ganz viel Wasser dazu, ja, weil natürlich der Wasseranteil in einer Fruchtmarmelade ist gegeben, aber ich gebe immer mehr Wasser dazu, dann ist das irgendwann beim Draufschmieren nur mehr eine widerliche Pampe, die davonrinnt und das ist nicht mehr der Wert. Und so ähnlich ist es ja auch mit diesem ständigen Geld hinzugeben in einen Markt, dass am Ende über diese Inflation das Geld nichts mehr wert ist. Das führt ja auch dazu, dass die Leute immer mehr arbeiten müssen. Wir haben einen Fortschritt der Technik und jetzt kann sich keine Familie mehr ein Haus leisten oder eine Wohnung, wenn nicht beide Ehepartner arbeiten gehen und dann vielleicht auch noch Überstunden machen und so. Wir kommen ja in ein amerikanisches System, wo man rund um die Uhr arbeitet, damit man sich sein Leben erhalten kann. Es geht uns aber nicht besser. Das ist doch ein krankes System, das ja zum Kollaps führen muss.
Ich möchte Ihre Ausführungen, die sehr, sehr gut waren, das gut auf den Punkt gebracht haben, möchte ich mal kurz abrunden, weil letztlich das Geld, was leistungslos geschaffen wird und ohne dass jemand gespart hat, eben durch diesen Buchungssatz, Mausklickgeld, das Geld, was jetzt geschaffen wird, muss später mit entwerteter Arbeit zurückerwirtschaftet werden. Das ist das, was da geschieht. Und um es auch wieder an Zahlen festzumachen, ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in Deutschland muss heute 10-mal so lange für eine Unze Gold arbeiten, als das 1970 der Fall war. Und da sehen wir diesen Umverteilungsprozess. Ja?
10-mal so lange arbeiten wie 1970 genau, für eine Unze Gold.
Das heißt, die Arbeitszeit eines durchschnittlichen Arbeitnehmers wurde in Gold gerechnet um 90% herabgesetzt. Mhm. Es wird also Zeit gestohlen letztlich. Und die Menschen, genau was Sie gesagt haben, müssen immer mehr, sind immer mehr im Hamsterrad, immer mehr arbeiten, aber kommen nicht mehr umhin, also kommen kaum noch in den Zustand, in das Stadium, dass sie sparen können, dass sie sich Immobilieneigentum leisten können. Oder das Beispiel Aktien. Ein US-Amerikaner, durchschnittlicher Verdiener wieder, muss 6 bis 7 Mal so lange arbeiten, um sich einen Dow Jones-Anteil zu kaufen. Das heißt, überall haben wir diese Mechanismen, dass die Erstempfänger des neu geschaffenen Geldes zulasten der Letztempfänger profitieren. Ja, die Letztempfänger sind immer die Rentenbezieher, Arbeitnehmer etc. Ja, und selbstverständlich ist das auch diesem System innewohnend, dass die Menschen versuchen, dieses System wieder auszubeuten. Also wenn jetzt jemand ein Immobilieninvestor ist und er vermietet die Immobilie, hat einen Mietzins von 5%, bringt 100% Eigenkapital ein, dann hat er 5%. Dann kommt er aber auf die Idee und sagt, ich nehme 80% von der Bank. Das bedeutet, er hat dann das Fünffache an Eigenkapitalrendite. Mhm. Und durch diesen Akt wird er neues Geld geschöpft, weil er eben diese 80% von der Bank finanziert bekommt. Und er ist einer der Profiteure, weil er Erstempfänger ist. Er kauft diese Immobilie zu den günstigen Preisen. Immer mehr machen das. Und da immer mehr Geld kommt, steigen die Preise und die Menschen können sich die Immobilie nicht mehr leisten. Aber dieser Anreiz, der ist diesem System innewohnend, weil eben die Leute dadurch ihre Eigenkapitalrendite hebeln können. So kann man das ausführen. Und deswegen versucht eben jeder, genauso wie mit den Nettosteuerproduzenten und Konsumenten, jeder versucht, dieses System so gut es geht für sich selbst auszubringen. Und das ist das große Problem.
Jetzt sind Sie mir zwischendurch wieder sehr technisch geworden. Ich glaube, dass viele Zuschauer hier durchaus immer wieder dann mit den Begriffen so ein bisschen ihre Probleme haben. Dafür haben Sie auch das Buch geschrieben, denn Sie haben die Begriffe ganz genau erklärt in einem eigenen großen Kapitel, wo Sie für Klarstellung werben, ja, und sagen, jetzt definieren wir mal, wovon wir überhaupt sprechen. Jetzt habe ich dann noch trotzdem die Nachfrage, wenn wir von einem Herrschaftsinstrument sprechen, können Sie kurz am Punkt bringen, so wenig in der Fachsprache wie möglich, dass die Leute verstehen, warum dieses Geldsystem, das heißt ja auch Schuldgeldsystem, warum es eingesetzt wird, um Herrschaft über die Menschen auszuüben. Was würde so Ihre Zusammenfassung dieses Problems, was Sie auch in den Titel genommen haben, wie würde sich das anhören?
Ich würde das an der Staatsquote tatsächlich festmachen. Mhm. Weil diese hohe Staatsquote wäre nur durch höhere Steuern immer und immer weitere Steuererhöhungen, wäre das nicht finanzierbar. Oder so Projekte wie Covid und die ganzen Klimathemen, diese Umverteilungsmechanismen, ja, oder auch Kriege, sind nur dadurch zu finanzieren, dass eben der Staat durch Kreditvergabe immer mehr das Geld verschlechtert. Also darüber kauft der Staat sich Herrschaft letztlich. Ja, oder darüber werden Kriege finanziert. Es ist kein Zufall, dass 1914, bis dahin gab es die Golddeckung in der westlichen Welt, 30% Golddeckung in Deutschland. Und mit dem Ersten Weltkrieg wurde die Golddeckung abgeschafft, weil man natürlich den Krieg nicht hätte finanzieren können in einem goldgedeckten Umfeld. Weil man musste ja 30% Gold haben, dann hat man 100% Geldmenge. Ja, wenn man eben diesen Krieg führt, der ist extrem teuer, der hätte man wahrscheinlich wenige Wochen nur finanzieren können. Das heißt, das, was wir uns da in letzter Konsequenz vor Augen halten müssen, ist die Tatsache, dass dieses Fiat-Geld, wo Geld keine Rolle spielt, wo Geld aus dem Nichts geschöpft werden kann, dass es ein Kriegsgeld ist.
Und dieses Kriegsgeld, wenn Sie jetzt den Ersten Weltkrieg erwähnen, der begann 1914, dann war ja unmittelbar davor die Gründung des heutigen Geldsystems der Federal Reserve Bank in den USA, denn die wurde ja 1913 gegründet. Das heißt, das liegt ja alles unmittelbar zusammen. Das kann ja kein Zufall sein.
Ob das Zufall ist oder nicht, ich war damals nicht dabei. Das ist bekannt, dass die amerikanische Notenbank auch schon im Jahr 1909, 1910, da hat man schon Versuche unternommen.
Anläufe gab es, ja.
Es gab mehrere Anläufe. Insofern, ob das jetzt so zusammenhängt, das ist sehr spekulativ. Es ist allerdings so, dass die Krise 1906 war es, glaube ich, dass die genommen wurde, um zu sagen, wir brauchen eine zentrale Geldplanstelle, damit wir diese Krisen abmildern können. Mhm. Das war das Argument. Man hat also das Argument geliefert, wir brauchen eine interventionistische Behörde, die dann den Markt irgendwie mit Geld fluten kann. Dass man mit Geldflutung keinen Wohlstand schaffen kann, das ist klar. Wohlstand schafft man nur, wenn mehr Güter, Waren und Dienstleistungen da sind, damit die Menschen satt werden. Mhm. Mit Geld kriegt man das nicht hin, da wird man nicht satt. Und was man auch vergisst in der gesamten Betrachtung ist, dass nachdem die Federal Reserve kreiert wurde, 1929 die mit einer der größten Krisen überhaupt tobte auf der Welt, die auch von 1929 bis 1934 lief. Das war die große Depression. Mhm. Die war in Gang gekommen durch kreditbasierte Aktienkäufe, hat sich eine Blase gebildet, die wurde zum Platzen gebracht und in dem Zuge sind in den USA 5000 Banken verschwunden. Und diese 5000 Banken sind nicht 1929 verschwunden, sondern 1933 im Zuge der sogenannten Bankfeiertage. Und das ist geschehen, indem
Was waren die Bankfeiertage?
Da waren die Banken geschlossen. Ja? Das ist natürlich wieder ein Euphemismus, eine Verniedlichung. Das war also ein Bankencrash, wenn man so will. Man kann,
ne, Banken dann haben die Banken zugemacht, dass die nicht gestürmt, dass der Bankrun verhindert wird sozusagen.
So ist es. Man hat sie dann nicht mehr lizenziert. Die amerikanische Notenbank Fed hat den Vorschlag an das Finanzministerium gegeben und das Finanzministerium hat dann diesen 5000 Banken keine Lizenz mehr gegeben. Und um das mal in Relation zu bringen, das war ein Drittel der Banken in den USA waren das. Und mit diesen 5000 Banken sind die Guthaben der Menschen verschwunden, aber die Schulden der Menschen hat man konsolidiert, wie man so schön sagt, beim Cleveland Trust. Das heißt, die Menschen haben dann ihr Wohneigentum etc., ihre Autos und alles Mögliche verloren. Und das ist dann eben, wenn es gut lief, konnten sie noch die Miete bezahlen. Ja? Also es sind irre Vorgänge und im Grunde führt jeder dieser Zyklen, die Notenbanken sind eben in der Lage, durch lockere Geldpolitik einen substanzlosen Boom zu schaffen. Durch diesen Boom kommt es zu Preissteigerungen. Durch die Preissteigerungen gehen die Kalkulationen nicht mehr aus, es kommt zu Pleiten und der Boom kehrt sich um in einem Bust. Und so wechselt sich mal Boom und Bust ab. 2029 war die Mutter aller Boom-Bust-Zyklen. 2007, 2008 war ein anderer Boom- und Bust-Zyklus. Immobilienblase in den USA geplatzt, substanzloser Boom. Auch in Europa hatten wir das. Lehman ist pleite gegangen. Lehman hat man nicht am Leben gehalten. Offensichtlich nicht so nah Draht zur Politik und Notenbankpolitik. Und mit jedem Boom-Bust-Zyklus, weil es zu Pleiten kommt, zentralisiert sich die Realwirtschaft, aber auch die Finanzwirtschaft. 5000 Banken sind weg, Lehman ist weg. Wo landen die Marktanteile? Bei den größeren Instituten. Und auf diese Art und Weise ist man in der Lage, diese Konjunkturzyklen, diese Boom-Bust-Zyklen sind künstlich, eben durch eine lockere Geldpolitik und durch eine harte Geldpolitik. Ja, man ist also in der Lage, 2022 haben wir hier in Europa, wurde der Zins von 0 auf 4,5% nach oben katapultiert. Was das zur Folge hat, brauche ich Ihnen nicht zu sagen. Für Unternehmen, die hohe Kreditlinien haben, ja, die Kalkulationen gehen ja plötzlich nicht mehr auf. Und so ist man in der Lage, eine Wirtschaft vor die Wand fahren zu lassen.
Die Kapital haben, können dann die Unternehmen, die quasi pleite kaufen. Gehen, die in Bedrängnis geraten, die werden dann gekauft. Und genau. Das ist ja auch geschehen.
Zum Dumpingpreis, ja. Und natürlich die Marktanteile von Lehman und Co. sind ja auch jetzt irgendwo gelandet. Und man hat auch da im Zuge der Lehman-Krise hat man JP Morgan hat Mittel von Lehman-Kunden treuhänderisch verwahrt. Und die hat man an Land gezogen sozusagen. Ja, weil es eben eine Regelung gibt, eine Safe Harbor Regelung, dass es systemrelevante Banken gibt und die dürfen dann durch diese Rechtsetzung, die einfach so in die Welt gekommen ist, dürfen die sich diese Mittel genehmigen. Unter den Nagel reißen, auf Deutsch gesagt. Und das, was JP Morgan damals treuhänderisch verwaltet hat, haben sie sich eben als Eigenkapital in ihre Bilanz genommen. Dann gab es natürlich Klagen der Lehman-Kunden und die Klagen wurden abgewiesen, weil das Gericht gesagt hat, nein, das ist geltendes Recht, das ist so. Aber niemand hatte die Möglichkeit, da zu widersprechen, genauso wie wir nicht die Möglichkeit hatten, zu widersprechen, als der Euro uns aufgezwungen wurde. Auch der ist durch positive Rechtsetzung in die Welt gekommen. Deswegen sollten wir alles, was wir so hier gerade besprechen, auch im Zuge der Rechtsetzung und Rechtschaffung, in den Kontext stellen. Recht und Verpflichtung kann nur entstehen durch freiwillige Vereinbarung. Und die Lehman-Kunden hätten mit Sicherheit nicht zugestimmt. Mit Sicherheit nicht. Ja. Das ist also Enteignung, was da stattgefunden hat. Und nicht nur da, auf Zypern ja auch. Und wir kennen diese Beispiele.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Sie haben JP Morgan gesagt, das führt mich dann wieder zu einem anderen Bekannten, nämlich zu Max bzw. Paul Warburg und auch hier wieder zur Federal Reserve Bank. Und Sie haben gesagt, Kriegsgeld. Und dieses Kriegsgeld, erst im Juli, Ende Juli, hat Tucker Carlson ein interessantes, spannendes Interview geführt, wo er mit seinem Gast besprochen hat, dass dieses Kriegsgeld ja sinnbildlich in den Gebrüdern Warburg verkörpert ist, weil Paul Warburg als Hamburger Bankier der Warburg Bank war eine ganz entscheidende Schlüsselperson im Ersten Weltkrieg im Kaiserreich und er hat die Reichsbank beraten im Vorstand und sein Bruder Max Warburg war für die Kriegskredite in den USA bei der Federal Reserve Bank zuständig. Also die zwei Brüder finanzieren den Krieg auf beiden Seiten und profitieren dann davon auch von diesem Krieg. Und so war es ja in vielen Kriegen, dass letzten Endes die Banken das größte Geschäft gemacht haben und natürlich die Rüstungsindustrie. Kann man sagen, dass dieses Kriegsgeld nicht, also dass das Geld nicht mehr als Herrschaftsinstrument für Kriege eingesetzt werden könnte, wenn man diese Monopole zerschlagen würde?
Also Krieg ist ja ohnehin Herrschaft, ja, weil der Krieg dem Staat es erlaubt, auf alle Ressourcen zuzugreifen, inklusive das Leben der Menschen. Ja, also der Krieg ist die letzte Ausrede. Also man sagt ja auch, ich glaube, Clausewitz hat das gesagt, der Krieg ist die Fortsetzung von Politik. Ja, das ist letzte Mittel. Mit anderen Mitteln. Genau, und das ist selbstverständlich. Auch Axel Weber, der ehemalige Bundesbankpräsident, hat gesagt, die Zentralbanken sind geschaffen worden, um die Kriegsfinanzierung sicherzustellen. Mhm. Also im Grunde impliziert das schon ihre Aussage, dass es wichtig ist, dass man...
Der ehemalige Bundesbankpräsident
hat das gesagt. Das ist ganz wichtig, dass die Menschen das verstehen, weil alles, was wir hier so erleben, auch die Maßnahmen, um den Euro irgendwie am Leben zu halten, der seit...
Rettungspakete, Griechenlandhilfe
und so weiter. All das geht einher damit, dass die öffentliche Meinung so beeinflusst wird, dass die Menschen das akzeptieren. Genauso wie sie akzeptieren, dass eine Zentralbank da ist. Mhm. Dass sie aber nicht durch menschliche Nachfrage entstanden ist, wie jetzt dieses Glas Wasser, weil wir das brauchen, um da das Gefäß, um da Wasser reinzufüllen. Sie sind halt toxisch von oben hinterrücks in die Welt gesetzt worden. Von oben ist eigentlich auch schon falsch, weil ich mich dadurch ja klein mache. Ja, also, oder wir Menschen, wir sagen, die von oben, was Quatsch ist, weil es ist hinterrücks. Es ist durch positive Rechtsetzung, ist auch schon wieder die Begrifflichkeiten sind da sehr verstörend aus meiner Sicht. Es ist eben durch einen Akt der Täuschung und durch, Beeinflussung der Politik und durch Gesetze in die Welt gekommen und nicht dadurch, dass die Menschen eine Nachfrage danach gesendet hätten.
Diese Milliardärsintervention, wie Sie sagen, ja.
Milliardärsplanwirtschaft,
ja. Leute, die tatsächlich über große Kapitalvermögen verfügen, sich die Politik kaufen können, die Gesetze beeinflussen oder sogar selbst schreiben können, eine eigene Zentralbank gründen und so weiter. Also das ist unglaubliche Macht, die von dort ausgeht.
Ich spreche ja auch seit 2007, 2008 und Eurokrise. Das ist für mich die Epoche des Hyperinterventionismus. Mhm. Ja, weil bei jedem Problem, das durch politische Entscheidungen entstanden ist, beispielsweise die Immobilienkrise ist durch Regularien, also man hat die Banken in den USA animiert, Immobilienkredite zu vergeben. Und dadurch hat es eben diese minder besicherten Kredite gegeben. Ja? Mhm. Oder, dass der Euro eingeführt wurde. Auch das war eine politische Entscheidung. Ja. Gegen alle ökonomische Vernunft. Jeder.
Auch gegen die Demokratie.
Weil die Menschen nicht gefragt wurden. In Dänemark hat man sie gefragt, in Deutschland eben nicht. Und man weiß von anderen Experimenten dieser Art, Rubelzone, Kronenzone, alles, lateinische Münzunion, alles ist gescheitert, weil eben die Ungleichgewichte der verschiedenen Volkswirtschaften durch flexible Wechselkurse nicht mehr ausgeglichen werden können. Das ist die Kurzversion. Und da hat man eben die Saat für die Krise gelegt, die dann durch diesen Hyperinterventionismus, dem man damit begegnet hat. Und natürlich auch die Zeit des Corona-Interventionismus. Auch das ist Hyperinterventionismus. Dann die Temperaturpolitik und so weiter.
Hysterie, ja.
Ja, also das sind alles Dinge, die man subsumieren kann unter diesem Begriff des Hyperinterventionismus. Und bei jedem Problem wird nach dem Staat geschrien, anstatt dass die Menschen überlegen, okay, wir können eigentlich nur Freiheit zurückerlangen, indem wir Verantwortung übernehmen für jeden einzelnen Lebensbereich und die Verantwortung wegnehmen von diesem Vaterstaat, Mutterstaat. Allein diese Terminologie ist ja, macht einen ja wieder klein. Mhm. Also nach dem 18. Lebensjahr an die Stelle der Eltern tritt dann irgendwann der Staat. Also so ist das ja leider bei vielen und eben auch wieder, da schließt sich dann der Kreis zum Bildungssystem, das ist eben auch so angelegt, dieser Staatsglaube, dieser Glaube an eine Autorität. Ja, also Larkin Rose hat das ja wunderbar in seinem Buch geschrieben, die gefährlichste Religion ist eben die Staatsgläubigkeit.
Ja, ich muss noch ein anderes Thema fragen, wenn ich Sie schon hier habe, wenn ich schon jemanden habe, der sich eingehend mit dem Geldsystem und der Ökonomie und der Wirtschaft beschäftigt, was jetzt noch wieder nicht, wir kommen dann nochmal zum Buch, aber Sie arbeiten ja beispielsweise auch mit Markus Krall in der Atlas-Initiative zusammen und Markus Krall oder Marc Friedrich, Leute mit gutem Instinkt, mit gutem analytischen Geschick, haben 2017, 18, 19 eine große Finanzkrise für 2020 vorausgesagt und haben gesagt, das geht sich aufgrund der Daten nicht mehr aus, da wird es einen Crash geben. Und der Crash wurde dann abgefedert durch Corona. Denn Corona kam dazwischen und in der Corona-Zeit noch im März 2020 wurden Milliarden in die Märkte gepumpt auf der ganzen Welt. Das sieht man auch bei den Kurven bei der Fed, dass plötzlich wieder Geld da war, das eigentlich vorher gefehlt hätte. Und der Corona-Ausnahmezustand hat, so wie ich das als Laie beurteile, den Finanzcrash abgefedert. Jetzt hat man es noch einmal irgendwie hinauszögern können. Dann kam die Klimaausnahmesituation. Wir haben es schon angesprochen, auch Sondervermögen, 100 Milliarden fürs Klima. Jetzt kam dann die Ukraine-Hilfe. Jetzt kommt Rüstung, wieder Sondervermögen. Hunderte Milliarden werden locker gemacht. Damals bei der Griechenland-Krise, kann ich mich noch erinnern, haben alle gesagt, wir sind knapp davor, dass es kollabiert. Das geht nicht, wenn man so viel Geld in die Märkte pumpt. Jetzt wurde ein Vielfaches davon in die Märkte gepumpt. Wie lange geht das noch gut? Was ist Ihre Prognose und wo endet das?
Also ich persönlich erlaube mir da gar keine Prognose abzugeben. Ich glaube einfach nur, dass es ein Riesenproblem ist, wenn man das Scheitern nicht zulässt. Also ein normaler marktwirtschaftlicher Mechanismus ist, dass wenn man sich verspekuliert, dass man dann scheitert, dass dann sein Eigenkapital schmilzt. Und dann würde ja auch die Geldmenge zurückgehen, logischerweise, weil es dann eben zu Verlusten käme. Ja. All das lässt man nicht zu. Und dadurch, dass man es nicht zulässt und immer mehr Geld druckt, kommt es zu immer mehr Ungleichgewichten. Wir stehen also total schief in der Welt. Und im Grunde ist es seit 2007, 2008, seitdem sind wir in dieser Dauerkrise. Oder wenn wir die Corona-Zeit nehmen, als die Europäische Zentralbank ihre Bilanz um 4.000 Milliarden ausgeweitet hat. Das sind ja irre Zahlen. Und der letzte Heldennotausgang könnte natürlich sein, dass man sagt, ja, die Banken, die früher im 19. Jahrhundert mal eine Eigenkapitalquote hatten, von 50% und mehr, haben jetzt noch eine Eigenkapitalquote, die im einstelligen Bereich ist. Das heißt, da ist ja gar nicht der Puffer da fürs Scheitern. Mhm. Der ist gar nicht da. Ja. Und diese ganzen Fehlspekulationen, diese ganzen Verluste, die sind zum einen in den Bilanzen der Banken, die wahrscheinlich selber gar nicht so richtig analysieren können. Mhm. Zum anderen sind sie noch in diesen Finanzderivaten, da sind sie auch. Also es ist ein wahnsinniges Geflecht, was keiner durchschauen kann, aus meiner Sicht. Aber der Heldennotausgang könnte natürlich sein, aus diesen zwei Kreditkreisläufen, Geschäftsbanken und Zentralbanken, die beide in der Lage sind, Kredite zu schöpfen und Geldmenge zu erweitern, das Geld zu verschlechtern, dass man daraus dann einen macht, dass man sagt, die bösen Banken haben sich verspekuliert, Katastrophe und dieses und jenes passiert da jetzt. Wir bekommen also jetzt
Zentralbankgeld.
Wir haben ja eine Währungsreform gehabt durch die Euro-Einführung, durch die Euro-Rettung in Anführungsstrichen. Mhm. Haben wir jeweils eine Währungsreform gehabt, ja. Das muss man sagen. Ja. Das war eine verdeckte. Und man könnte jetzt durch den digitalen Euro, könnte man eben dafür sorgen, dass die Banken aus dem Rennen genommen werden, dass man als trojanischen Rettungsanker, wie ich das im Buch auch schreibe, dass wir alle dann ein Konto bei der Zentralbank haben. Ja. Und das wäre dann die komplette Vermachtung.
CBDC ist das.
Genau, das wäre die komplette Vermachtung, das wäre die komplette Zentralisierung des Kredits, des Geldes, wie das ja auch formuliert wurde von Marx in seinem kommunistischen Manifest. Da war eben ein Punkt, neben der Progressivbesteuerung, war auch die Zentralisierung des Kredites. Und das wäre dann die absolute Zentralisierung des Kredites mit programmierbarem Geld und so weiter und so fort.
Ohne Ausflüchte, ohne Entkommen.
Und gut, die Menschen werden natürlich ausflüchten. Sie werden dann wieder Naturaltausch machen. Sie werden mit Zigaretten tauschen, mit Alkohol,
Krypto, wenn es noch erlaubt ist.
Mit Silber, ja. Krypto, wenn es irgendwie möglich ist. Ich meine, wer soll es kontrollieren? Es ist auf Abermillionen Rechnern. Und das macht mir eben auch Hoffnung, dass diese Bitcoin-Community, dass es da viele dynamische Menschen gibt, die das erkennen, die das staatliche Zwangsmonopol kritisieren und die sich auf die Suche machen. Und die werden bleiben. Mhm. Also man kriegt diesen Geist ja nicht mehr in die Flasche. Und wir machen ja auch immer weiter und immer weiter.
Ganz
und die Menschen verstehen zunehmend, dass es problematisch ist, wenn wir eben von Zwangsmonopolen umgeben sind, nicht nur beim Geld.
Aber Sie teilen die Befürchtung, das habe ich im Buch gelesen, beispielsweise auch jemand, der verschiedene andere Ansichten hat, was das Geldsystem beispielsweise betrifft, Ernst Wolf, befürchtet das ja auch. Er sagt auch, dass letzten Endes führt alles dorthin, dass es zu unglaublicher Anhäufung von Schulden kommen wird. Und die Rettung wird dann sozusagen, der Heldennotausgang, sagen Sie, wird dann diese Zentralbankwährung auf digitaler Basis sein. Der digitale Euro oder wie auch immer das Ding dann heißen soll, wird dann zentral ausgegeben, womöglich auch noch gekoppelt mit einem Social Credit System oder höchstwahrscheinlich sogar gekoppelt, denn die Vorbereitungen sind ja bereits da. Wir sprechen aktuell im Sommer 2025 auch über eine Regulierung des Internet, wegen Desinformation, über Altersbeschränkungen von sozialen Medien. Das ist ja nur ein Startballon, um dann sozusagen alles abzuriegeln. Und wenn man sich dann irgendwo schlecht verhält, dann bekommt man schlechtere Konditionen bei den Banken oder es wird mal zur Strafe eine Woche das Konto eingefroren oder eine Strafzahlung für zu viel CO2-Verbrauch wird dann abgezogen. Das ist ja tatsächlich eine große Dystopie. Aber die große Chance ist, dass Leute immer mehr erkennen, was hier gespielt wird über die persönliche Enteignung, über Krieg, der jetzt kommen soll. Und deswegen interessieren sich die Leute auch für dieses Thema. Und das hat sie ermutigt, auch dieses Buch zu schreiben. Und jetzt für mich noch eine sehr wichtige Frage. Wir gehen jetzt wieder nach dem Exkurs zurück zu Ihrer Vision, nämlich dieses freie Marktgeldsystem. Wie könnte das in der Praxis aussehen? Wie könnte das ablaufen, dass der Konsument, ich sehe es jetzt als ganz normaler Konsumentensicht, nicht als Unternehmer, sondern als Konsument, ich habe die Möglichkeit, mir zwischen mehreren Währungen eine Währung auszusuchen, die mir gut gefällt. Verstehe ich das so richtig?
Also der erste Schritt ist natürlich, dass es kein gesetzliches Zahlungsmittel mehr geben darf und dass es keine Steuern geben darf auf Gold, Silber und Spekulationssteuer eben auch unter anderem auf Bitcoin. Das ist mal ein Punkt. Und die Krise 2007, 2008 hat ja dazu geführt, wer auch immer Bitcoin kreiert hat. Aber im Zuge dieser Krise ist Bitcoin auf einmal da gewesen. Ja? Und es gibt auch viele andere historische Beispiele, zum Beispiel das Beispiel der Hamburger Mark Banco aus dem Jahre 1619, als es diese extreme Kipper- und Wipper-Zeit gab, also als der Edelmetallgehalt in den Währungen herabgesetzt wurde.
Was bedeutet Kipper und Wipper?
Kipper- und Wipper-Zeit, man hat also man hat den Edelmetallgehalt in den Münzen reduziert. Das war die Kipper- und Wipper-Zeit, so nannte man das. Also man hat die Münzen extrem verschlechtert. Die waren sehr verwässert. Also es waren schlechte Metalle, hat man zu guten gemixt und so weiter, hat diesen Edelmetallgehalt immer weiter herabgesetzt. Und das führt zu dem gleichen Problem, was ich vorhin schon ausgeführt habe, dass der Mittelstand oder allgemein die Unternehmen eben das Problem haben, sie konnten nicht mehr kalkulieren, ja, weil die Münze immer mehr verwässert wurde. Und findige Hamburger Kaufleute haben sich dann mit dem Rat der Stadt Hamburg zusammengesetzt und haben diese Verrechnungseinheit geschaffen, die Hamburger Mark Banco. 8,66 Gramm Silber entsprachen einer Mark Banco. Man konnte sein Silber dort einliefern. Es gab keine effektiven Stücke, also nur eine Verrechnungswährung. Wenn ich mit Ihnen Handel getrieben habe und habe Ihnen etwas verkauft, dann wurde von Ihnen Mark Banco zu mir rübergeschoben, einfach umgebucht. So funktionierte das. Und von da an konnten die wieder kalkulieren, rechnen und Handel betreiben. Und diese Mark Banco existierte dann bis zur Reichsgründung 1871 und ging dann 1875 in der Deutschen Reichsbank auf. Ja.
Rund 400 Jahre existierte das.
Ja, nicht ganz, aber also fast 300 Jahre, würde ich sagen. Ja. Also, okay. also immens lange und ist auch nicht gescheitert, sondern eben durch einen positiven Rechtsakt, durch eine Verwaltung, durch ein Diktat könnte man etwas drastischer formulieren, aus der Welt geschaffen worden. Und sowas in der Art stelle ich mir auch vor. Ich hatte das auch an anderer Stelle schon gesagt, elektrische Energie könnte eine Verrechnungseinheit sein. Was auch immer. Da können die Menschen sehr kreativ sein. Wir wissen das, was im Gefängnis geschieht, da sind dann Zigaretten plötzlich die Einheit. Oder in Sowjetrussland hat man gerechnet in einer standardisierten Wodkaflasche. Ja? Also die Menschen werden in der Not extrem erfinderisch. Und wichtig ist eben, dass wir, und das ist das Kernelement einer freiheitlich-marktwirtschaftlichen Struktur, dass wir absolute Konsumentensouveränität haben, aber auch absolute Produzentensouveränität. Das heißt, jeder ist in der Lage, Geld anzubieten, aber auch Geld nachzufragen. Die freie Wahl sollten wir haben und niemand darf uns mit der Waffe drohen, wenn ich eben dieses oder jenes Geld nicht verwende. Und in der Bitcoin-Community haben wir da wunderbare Beispiele, wo es Leute gibt, wo es Menschen gibt, die kein Fiat-Geld mehr annehmen, die nur noch in Bitcoin handeln. Und in diese Richtung wird es wahrscheinlich gehen.
Jetzt finde ich sehr sympathisch, dass Sie das Geldmonopol der Zentralbanken angreifen, dass Sie das auch fundiert und ausführlich hier kritisieren und, wenn man so möchte, auch zum Einsturz bringen, die Argumentation, die dahinter steht. Was ich noch zum Verständnis einfach nachfragen muss, ist, wenn Sie haben eingangs gesagt, dass für eine Geldrechnung eines Unternehmers beispielsweise es sehr wichtig ist, dass es Stabilität gibt. Wenn es jetzt die verschiedenen Währungssysteme oder Geldsysteme geben würde, wie bekommt hier der Unternehmer Stabilität? Das kann ich mir noch schwer vorstellen. Können Sie mir das noch mit praktischen Beispielen verdeutlichen? Weil wenn ich beispielsweise in Stromeinheiten verrechne, dann gibt es ja auch hier Schwankungen oder gibt es dann keine Schwankungen mehr in diesem System?
Nein, Schwankungen gibt es immer durch Angebot und Nachfrage, ganz einfach. Ja? Also wenn Sie eine fixe Geldmenge haben, was mein Favorit wäre, ja, also wir haben überall eine einen fixen Maßstab.
So wie bei Bitcoin 21 Millionen.
21 Millionen ist eben durch diesen Algorithmus festgelegt, der auf Abermillionen Rechnern ruht. Mhm. Und der eben das, zumindest nach heutigen Informationen, das kann sich ja immer ändern.
Oder Goldstandard wäre ja auch zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn kein neues Gold gefunden werden würde, dann gibt es durch die Goldbindung eine klare Deckelung.
Ja. Man hat dann einen Anker und das diszipliniert natürlich. Ne? Mhm. Also Gold wird auch jedes Jahr 1,72%, wie auch immer, werden jedes Jahr abgebaut. Mhm. Das, also mir wäre es lieber, wenn wir eine feste Größe haben, wie es eben bei Bitcoin ist. Wir haben, wenn wir diesen Raum uns ansehen, haben wir ein standardisiertes Maß, das ist der Quadratmeter. Mhm. So, und wenn wir jetzt davon ausgehen...
Ein Quadratmeter ist ein Quadratmeter.
Ein Quadratmeter ist ein Quadratmeter, ein Kilo ist ein Kilo, aber ein Euro ist nicht ein Euro, sondern der Euro hat sich von 1999 bis heute wurde er eben durch Kreditvergabe vervierfacht. Mhm. Das ist ein Problem. Das wäre genauso, als wenn Sie hier plötzlich sich einbilden würden, dieser Raum hat jetzt nicht mehr 100 Quadratmeter, sondern 400 und ich fühle mich viel reicher.
Ja.
Es ist also eine Nominalwertillusion, wenn man so will. Mhm. Und das ist eben für den Kaufmann auch sehr wichtig, dass er klar und fest kalkulieren kann. Mhm. Und dass wir eben wissen, mit was wir es zu tun haben, wenn wir in Geld rechnen. Mhm. Und sonst haben wir genau das Phänomen, was Ludwig von Mises 1919 bereits in der Theorie beschrieb, dass ein kollektivistisches Gemeinwesen daran scheitern muss, dass es keine Geldrechnung durchführen kann, weil es eben keine Preise gibt. Und das haben wir eben bei diesem kollektivistischen Geld, das wir heute haben, auch. Dass es eben keine Geldmengen gibt, auf die wir uns verlassen können. Wir können also nicht so richtig kalkulieren. Wir wissen nicht, steigen die Preise, weil ein Gut knapper geworden ist oder steigen die Preise einfach nur, weil mehr Geld da ist. Mhm. Und das ist eben immens wichtig für eine Volkswirtschaft, für eine Marktwirtschaft, dass wir uns auf die Preismechanismen verlassen können, dass wir wissen, dieses Gut ist knapp, weil es knapp ist und nicht, weil einfach nur mehr Geld da ist.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Abschließende Frage, Herr Mutlak. Jetzt habe ich gedacht, dass ich einen harten Job habe, dass ich den Leuten erklären muss, was falsch in der Welt läuft. Und wenn wir uns Themen ansehen wie das Geldsystem, das Sie heute mit mir abgearbeitet haben zu einem Teil. Wir konnten ja nur wirklich tatsächlich einen ganz kleinen Bruchteil Ihres Buches hier behandeln. Dann ist es für Sie wahrscheinlich sehr, sehr schwierig, zu den Menschen durchzudringen, die zwar immer mehr erkennen, dass sie weniger Geld zur Verfügung haben. Man hört jeden Tag, wie Unternehmen pleite gehen, wie die Verschuldung anwächst, Sonderbudgets, Milliarden, hunderte Milliarden hier, hunderte Milliarden dort. Aber dann tatsächlich sich mit dieser Materie zu beschäftigen, die tatsächlich sehr schwierig ist für jemanden, der das nicht studiert hat, das stelle ich mir als sehr anstrengende Aufgabe vor, wo Sie natürlich mit Leuten, die nicht eben in dem Fachbereich unterwegs sind, hier sehr viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Es ist nicht gewährleistet, dass Sie in den nächsten Jahren hier so weit durchdringen, dass wir eine positive Systemveränderung haben. Trotzdem klären Sie auf. Warum bleiben Sie so unnachgiebig nun mittlerweile seit vielen Jahren dran? Was ist Ihre Hoffnung, die Sie hoffentlich jetzt auch mit uns teilen können?
Also Carlos Agebauer hat das mal so schön gesagt, er meinte, wenn man etwas weiß, dann hat man auch die Verantwortung, es anderen weiterzugeben. Und mir ist es wichtig, dass wir eben in Frieden, Freiheit und Wohlstand weiterhin leben, hoffentlich. Es ist ein bisschen sehr bedroht. Und dass unsere Kinder vor allem auch in Frieden und Freiheit aufwachsen können und deren Kinder dann wiederum auch. Und ich glaube daran, dass der Mensch vernunftbegabt ist. Man kann sie eine gewisse Zeit verkohlen, auf Deutsch gesagt. Man kann ihnen gewisse Dinge erzählen. Aber irgendwann merken sie, das, was mir da in den herkömmlichen Medien als Realität verkauft wird, das ist irgendwie immer weiter von meiner eigenen Realität entfernt, die ich mit den eigenen Sinnen erfahre. Und wenn dieses Delta immer größer wird, irgendwann machen die Menschen sich auf die Suche, wie es eben bei mir 2007, 2008 auch war, dass ich gemerkt habe, das, was man mir da an der Universität erzählt hat, dass man dass die Zentralbanken das alles so schön steuern können und so, das ist alles Humbug. Mhm. Das lässt sich, menschliches Handeln lässt sich nicht modellieren durch eine Zentralbank, die mit irgendwelchen wilden Formeln die Geldmenge steuern möchte und die Zinsen festlegt. Und da bin ich bei Immanuel Kant, Und das wiederum ist dann auch eben die Einschränkung dessen, dass die Menschen sich nur selber aufklären können. Wir können hier in dieser Stunde oder wie lange wir gesprochen haben, Impulse geben. Wir können auch nur einen kleinen Blickwinkel auf das gesamte große Themenspektrum werfen. Und wir können eben dafür sorgen, dass die Leute Notwendigkeit erkennen, sich damit tiefer gehen zu beschäftigen. Und sie haben auch wiederum aus meiner Sicht die Verantwortung dafür. Ich kann nur sagen, okay, das sind die Informationen, die ich habe. Ich möchte sie in die Breite bringen. Aber aufklären könnt ihr euch nur selbst, so wie Immanuel Kant das eben auch gesagt hat. Und durch diese Aufklärung, die sie eben selber bei sich leisten können und bei denen, die ihnen am Herzen liegen, können sie sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit dann befreien. Sie wurden also durch Bildungssystem, durch Medien und so weiter in den geistigen Gängelwagen gesperrt. Sie wurden geistig verzwergt sozusagen. Und sie können sich nur selber wieder daraus befreien, indem sie erkennen, Mann, oh Mann, das ist alles ein bisschen fragwürdig, was mir da erklärt wurde. Und ich sollte mich damit beschäftigen und sollte so mündig werden und mich dann eben aus diesen staatlichen Zwängen und aus dieser Umklammerung, aus diesem geistigen Gängelwagen von Vaterstaat oder Mutterstaat befreien. Und nur so kann es eben gelingen, dass wir dann auch wieder in einer Erwachsenengesellschaft leben. Das ist jetzt ein bisschen deutlich, was ich sage, aber genauso sehe ich das eigentlich. Die Menschen hat man durch diese Entmündigungsverfahren, durch das Bildungssystem, durch die Medien in den geistigen Gängelwagen gesperrt. Und da müssen wir raus.
Klarer geht's nicht. Also wünsche ich uns allen tatsächlich den Mut, dass wir uns unseres eigenen Verstandes bedienen, ja, und dass wir wirklich große Schritte in Richtung Selbstermächtigung gehen werden in den nächsten Jahren. Krisen befördern bekanntlich einen solchen Denkprozess, und an diesen wird es uns in Zukunft nicht mangeln. Wer mehr zum Geldsystem wissen möchte, wer Hintergründe, Zusammenhänge und viele Details, die wir heute natürlich nur streifen konnten, wissen möchte, nachlesen möchte, nachschlagen, nachstudieren möchte, dem empfehle ich eben dieses neue Buch von Benjamin Mudlack, Neues Geld für eine freie Welt. Es ist ein Buch für das Bücherregal, das man tatsächlich immer wieder heranziehen kann, wenn man etwas nachschlagen möchte. Auch die von Ihnen angesprochene Mark Banko habe ich nochmal nachgelesen. Eine sehr interessante Sache, die in der Geschichte tatsächlich in der Praxis funktioniert hat. Also es ging ja einmal, sonst wären wir ja längst nicht mehr hier.
Genau, und das ist eben auch durch freiwillige Kooperationen, durch freies Handeln ist es entstanden, indem die Kaufleute gesagt haben, ja, so geht es nicht weiter, wir müssen Verantwortung übernehmen für unser Geldwesen und ein eigenes Geldwesen kreieren, und die waren sehr erfolgreich. Und das ist ein super Vorbild und das macht mir Hoffnung.
Das soll uns Hoffnung machen, das war ein gutes Schlusswort. Danke, Herr Mudlack, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke für das spannende Gespräch.
Danke Ihnen.
Und danke Ihnen, dass Sie dran geblieben sind. Informieren Sie sich, informieren Sie andere Leute. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, unterstützen Sie uns gern mit einer freiwilligen Spende zum Thema Geldsystem. Sie wissen es, bei Auf1, wir haben über 10 Bankkonten in der Europäischen Union mittlerweile verloren. Sie können aber noch über SEPA-Einzug, PayPal, Kreditkarte, andere Möglichkeiten oder einen Einkauf im Auf1-Shop etwa des genannten Buches heute uns unterstützen. Ich freue mich, wenn Sie das tun, damit wir die Aufklärungsarbeit voranbringen können, damit wir durchhalten können. Leiten Sie diese Sendung weiter an Personen, die das interessieren könnte, die es erfahren müssen. Bleiben Sie dran, bleiben Sie informiert und lassen Sie sich nicht unterkriegen. Bis zum nächsten Mal bei Auf1.